Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Die Financial Radio Show mit Markus Lurch und Willi Kilian. Wer hat das noch nicht erlebt? Angefangen zu bauen, kurz vor dem Ende noch tausende von Nachträgen, hier noch 10.000 Euro, da noch 10.000 Euro. Ja, so war das nicht geplant. Die Finanzierung klappt nicht mehr. Man muss zwischenfinanzieren über Verbraucherkredite. Alles eine riesen Sch. Ja? Damit das nicht passiert, haben wir uns heute den Gast eingeladen. Thomas Kugelmeier, absoluter Bauspezialist. Und er hat eine Checkliste entwickelt, mit der ihr das absolut vermeiden könnt. Was in der Checkliste vorkommt, wie das alles funktioniert, das gleich im Interview. Freut euch auf Thomas Kugelmeier. Hallo Thomas, ich grüße dich. Thomas, du bist der Spezialist fürs Bauen, jetzt sage ich es mal allgemein, ja. Und hast was ganz Tolles entwickelt, und zwar einen Leitfaden für Leute, die Objekte besichtigen wollen oder sich ein Objekt zulegen wollen. Erzähl mal, was du da genau machst.
Ja, hallo Markus. Erstmal schön, dass ich hier sein darf und dass es geklappt hat. Und ja, ich bin selber Tischlermeister und bin am Bau groß geworden und habe halt festgestellt, viele Leute haben mich gefragt, ob ich mit zur Hausbesichtigung komme. Und das habe ich natürlich dann auch gerne gemacht. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich eine andere Sicht der Dinge habe, weil ich einfach dadurch, dass ich Handwerker bin, so ein Haus ganz anders sehe. Und die Leute dann immer ganz überrascht waren, welche Punkte ich dann in dem Haus gesehen habe. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, einfach mein Wissen mal in so eine Checkliste zu verarbeiten, damit jeder, der sich ein Haus anguckt, einfach was in der Hand hat, so einen Leitfaden, um einfach mal durchs Haus zu gehen und nichts zu vergessen.
Das ist natürlich, ein Leitfaden ist natürlich erstmal wirklich eine coole Sache, dass man den Leuten quasi so was an die Hand gibt, wo man sich dran langhangeln kann, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Weil ich höre ja auch immer sehr vieles, dass die Leute sagen, Mensch, ich habe hinterher, muss ich noch nachfinanzieren, es haben noch da 10.000 und dort 10.000 gefehlt. Ja? Ich denke mal, beim Bauen, und die Erfahrung habe ich ja immer selber auch gemacht, ist das Wichtigste die Vorbereitung. Ja?
Genau, richtig. Das ist, ich habe mir lange mal überlegt, wie kann man so eine Checkliste denn vergleichen? Oder für mich ist so eine Checkliste natürlich so ein Arbeitsgerät. Mhm. Aber ich habe jetzt letztens einen schönen Vergleich, glaube ich, gefunden mit einer Einkaufsliste. Mhm. Wenn man sich ja selber so eine Einkaufsliste schreibt und geht dann einkaufen, dann hat man nachher das im Wagen, was man ja auch möchte. Geht man da unvorbereitet hin und sagt einfach, komm, ich gehe jetzt einfach mal einkaufen, kommt man wieder, hat den Wagen voll und das, was man eigentlich kaufen wollte, hat man vergessen.
Genau.
Und so ist das im Prinzip beim Hausbesichtigen ja auch. Die Leute gehen hin, das ist das erste Mal für sie, die wissen eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt, die sind aufgeregt, die gucken einfach und sehen aber nicht die Sachen, die sie eigentlich sehen sollten. Und in der Euphorie ist es dann schnell gekauft und im Nachhinein wird dann festgestellt, okay, ja, das haben wir nicht gesehen und das nicht und das nicht. Und das soll sie halt, die Checkliste soll sie halt davor bewahren, dass sie solche Sachen halt einfach dann auch erkennen.
Vor allem, wenn man die Checkliste, wie bei der Einkaufsliste im Supermarkt, wenn man die dann einmal durch hat, und weiß ganz genau, was man kaufen will oder auf was man achten muss, dann hat man die auch meistens im Kopf, ja. Also man hat die dann im Hinterkopf und weiß ganz genau, aha, das stand noch auf der Checkliste, das stand noch auf der Checkliste, ja. Zum Beispiel, was mir immer so auffällt in den Bauleistungsverträgen bei den Bauträgern ist, die Abschlagszahlung, ja, von hier 20%, da 20%, da 30%. Ja, die Leute wissen aber nicht, dass das nicht dem Baustand entspricht, ja, sondern das ist immer mehr, als tatsächlich verbaut wurde. Ja? Und das ist dann auch so formuliert, dass der Laie das gar nicht erfassen kann, dass zum Beispiel nur die Zu- und Ableitungsrohre im Rohbauzustand verbaut sind, aber in Wirklichkeit viel mehr Geld abgezogen wurde. Und ich habe da mal mit einem Bauträger drüber gesprochen, da hat er gesagt, ja, naja, wir brauchen das auch, um unsere Gewerke vorzufinanzieren, weil die haben ja auch Einkaufskosten und so weiter für alles Mögliche und die wollen von uns immer sofort die Kohle. Wir kriegen aber dann, würden ja vom Kunden ja erst später das Geld kriegen und wenn wir, sagen wir mal, 60 Häuser bauen parallel, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Ja? Auf der anderen Seite muss ich dann sagen, haben die Kunden ein Riesenproblem, wenn der Bauträger hops geht und dann 30% nur verbaut sind von 50, sage ich jetzt mal. Ja? Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Kommen so Sachen auch auf deine Checkliste oder kannst du uns mal ein Beispiel machen, was so ein wesentlicher Punkt wäre? Ja,
ja, das ist auch interessant, was du gesagt hast. Ich habe mir jetzt erstmal Gedanken gemacht, dass ich es erstmal runterbreche auf das normale Einfamilienhaus und sage, okay, ich gebe euch da was an die Hand, damit ihr da auf der sicheren Seite steht und quasi eure Informationen vom Haus selber bekommt und nicht von dem Verkäufer oder von dem Makler, weil es ja relativ einseitig ist. Das wird peu à peu ausgebaut, dass man das später auch für Eigentumswohnungen nehmen kann oder auch selbst eine Checkliste mit zur Mietwohnung nehmen kann. Aber damit starten wir jetzt mal, weil ich denke, das ist erstmal für das deckt das Grobe erstmal ab oder den größten Teil der Sache. Und dann werden wir das nach und nach erweitern.
Okay. Ja, so eine Liste lebt ja auch. Und nichts ist ja perfekt, sondern das wird ja auch immer angepasst und ergänzt und ja, ist letzten Endes was immer weiterentwickelt wird. Ja.
Genau, aber jetzt nochmal ein kurzes Beispiel, weil du auch danach gefragt hast.
Ja.
Das ist ja, da hat mich ein Pärchen mitgenommen zu einer Zweitbesichtigung. Die waren also schon einmal da und waren total begeistert von dem Haus und wollten es eigentlich kaufen und nur noch eine Bestätigung im Prinzip haben. Ne? Also haben wir nochmal einen Termin oder die haben einen Termin gemacht mit dem Makler, dann sind wir dann da durchgegangen. Ja, es sah auch sehr schön aus, ne? Hatte Marmorböden drin, schöne Aussicht, Fußbodenheizung und. War so ein Zweifamilienhaus, oben wollten sie wohnen, unten wollten sie vermieten. Und ja, dann sind wir halt durchs Haus gegangen und dann sind wir im Heizungsraum gelandet und dann habe ich mir die Heizung so ein bisschen angeguckt und dann sagte ich zu dem Makler, warum denn gar kein Druck auf der Heizung wäre. Sagte er, ja, es ist ja Sommer, die Heizung müsste ja nicht laufen. Dann sagte ich, ja, gut, aber das Wasser lässt man ja nicht ab. Also das bleibt das ganze Jahr drin. Ne?
Klar.
Ja, und das kam mir dann halt so ein bisschen komisch vor. Und dann sind wir weiter durchs Haus gegangen in der unteren Etage. Und ich habe immer eine Taschenlampe dabei. Das würde ich also auch jedem empfehlen. Mit dem Schein der Taschenlampe an Wänden hast du ein anderes Licht und siehst andere Abbildungen in der Wand.
Ja.
Also du siehst auch schon mal, ob da ein alter Wasserschaden war.
Ja.
Weil sich das einfach im Taschenlampenlicht anders spiegelt. Und ja, dann haben wir auch, oder ich habe dann relativ schnell gefunden, dass ein Wasserfleck an der Decke war. Somit war klar, dass die Fußbodenheizung undicht war. Und die deswegen das Wasser abgelassen haben, damit es nicht von oben tropft, wie bei so einer Tropfsteinhöhle.
Ja.
Ja, was wäre jetzt passiert? Die Leute hätten es ja gekauft und hätten im Herbst und im Winter erst gemerkt, okay, die Fußbodenheizung ist hin. Das Haus war, ich glaube, 40 Jahre alt. Da geht auch kein Installateur mehr hin und repariert das und gibt eine Gewährleistung. Die hätten wahrscheinlich alles rausgerissen und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Schaden irgendwie zwischen 30.000 und 50.000 Euro.
Ja.
Und dann haben wir da versucht, dann habe ich den Leuten einen Tipp gegeben, sie sollen doch einfach mal mit dem Verkäufer reden oder ihm einen Vorschlag machen, dass sie das jetzt gesehen hätten. Das Haus wäre trotzdem, hatte noch ein paar andere Mängel, aber eigentlich ja ganz gut in Schuss. Man könnte es ja reparieren. Und wie ist die Verhandlungsbasis? Ne? Es ist ja immer was anderes, ob man jetzt einfach sagt, ich will einen Nachlass von 50.000 haben oder man sagt, ich kann es ja begründen. Guck mal, die Heizung funktioniert nicht richtig. Ne? Die Elektrik ist nicht geteilt und so weiter. Ne? So Sachen. Aber der Verkäufer hat sich dann nicht drauf eingelassen und dann haben es aber auch meine Kunden nicht gekauft.
Ja, ehrlicherweise muss man dann auch sagen, die Verkäufer lassen sich oftmals nicht drauf ein. Manche lassen sich drauf ein, die ehrlichen. Die verschweigen es halt beim nächsten und dann kauft es halt der nächste. Ja.
Richtig, ja.
Ja.
War ja bis dato auch ein Markt, dass die einfach im Prinzip ja fast alles verkauft bekommen haben.
Ja.
Und ja. Und ich will einfach, dass die Leute eine neutrale Information halt kriegen, ne? Dass die halt die Checkliste abarbeiten und dass einfach so ein paar Sachen einfach nicht passieren können, ne?
Ja, gerade das Thema Wasser ist ein heißes Ding, ja, auch was Schäden angeht und so weiter. Also das sollte man wirklich darauf achten, dass das wirklich alles auch gemacht ist und dann eher mal lieber nicht kaufen, ja, bevor man sich dann so ein Problem ans Bein bindet. Zum Beispiel auch bei Mietwohnungen ist es auch interessant, mal zur Partei unten dran zu gehen. Wenn man den Verdacht hat jetzt, ja, das muss jetzt natürlich nicht generell machen, unten dran zu gehen und sagen, ja, Moment, da ist ein feuchter Fleck in der Wand und da habe ich schon erlebt, dass die Leute dann sagen, oh, da war ist das Wasser, die Küche runtergelaufen und alles Mögliche, ja, wurde alles verschwiegen an der Stelle, ja.
Ja.
Da war es dann auch so, dass halt der Verkäufer gesagt hat, die hatten ja schon eine Anzahlung gemacht, die Kunden. Und der Verkäufer wollte dann aber nicht mehr verkaufen, weil das wäre natürlich nicht mehr zu dem Preis gegangen.
Ja.
Und dann haben sie aber die Anzahlung natürlich wieder zurückbekommen. Aber das, also Wasser ist so wirklich so eine gefährliche Sache. Das muss man sich wirklich, muss man sich echt vorher angucken. Meine Frage, wenn jetzt Leute, es gibt ja auch Leute, die haben handwerklich überhaupt keine Ahnung. Die haben auch einen Blick für gar nichts. Da kannst du mit der Taschenlampe hinleuchten, die sehen nichts. Ja. Würdest du die Leute auch persönlich unterstützen und sagen, ja, ich mit meinem fachlichen Adlerauge, ja, gucke ich da drüber und gehe mit euch quasi durch das Objekt durch und schaue mir das an. Ja.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist auch schon aufgekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt noch überlegt, dass ich den Leuten anbieten könnte, ja online mitzukommen. Das heißt also, man müsste halt gucken, ist das Netz gut, dann ist es ja kein Problem. Dann würden die mich quasi mit ihrem Handy mitnehmen zur Besichtigung. Dann könnte ich auch immer noch mal sagen, okay, zeig mir noch mal die Ecke oder ne, frag mal das oder das, den Makler oder den Verkäufer. Und das ist also die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre also, dass ich auch persönlich vorbeikomme und dann beim Besichtigungstermin dabei bin. Oder für Leute, die dann gar keine Zeit haben oder denken, das ist ein Schnäppchen, aber nicht zeitlich nicht hin können, sagen, fahr hin, guck's dir an und sag, ob es gut ist oder nicht gut ist. Ne? Also die drei Möglichkeiten hätten die Leute dann, entweder, dass sie es selber machen mit der Checkliste, mich online mitnehmen würden oder dass ich persönlich mitkomme. Und
Okay,
dann
das
denke
ist.
ich mal, dann haben wir auch die Bedürfnisse von den Leuten auch wirklich alle abgedeckt, wie du gerade eben sagtest, für Leute, die dann halt sich das nicht zutrauen, ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja, jeder ist auf seinem Fach gut und sich dann die Hilfe holen wollen, das ist super.
Okay, das klingt doch schon mal sehr gut. Also es wird niemand alleine gelassen.
Ja.
Und ich denke mal, das wird auch zu Preisen gemacht, die sich jeder auch leisten kann, wenn man mal den Bezug zum Objekt herstellt. Ja, also jeder Euro, der vorher investiert wird, der zahlt sich hinterher zigfach aus. Ja. Wenn wir überlegen, dass normales Einfamilienhaus inzwischen schon 1/2 Million kostet,
Ja.
was noch gar nicht energetisch saniert ist, zum Beispiel, ja,
Richtig.
dann ist jeder Cent, der vorher investiert wird, zur Besichtigung, ein gut investiertes Geld, weil wenn ich hinterher da nämlich sechsstellige Summen reinstecken muss, dann ist kleines Geld am Anfang zu investieren sicherlich die günstigere Variante. Ja.
Genau, den Fall hatte ich nämlich letztens auch. Dann hatten die Leute gefragt, wie alt denn die Fenster sind. Und dann sagte der Makler, die sind relativ neu. Und dann habe ich dann nochmal nachgeguckt, dann waren die von 96.
Okay,
Ja?
relativ neu, ja.
Ja, aber relativ neu sagt ja nichts aus. Ne?
Ja.
Hat ja im Prinzip nicht gelogen. Also die sind ja im Gegensatz zu 1970 sind die relativ neu. Ne?
Klar,
Aber
ja.
ne, selber in deinem eigenen Kopf, wenn du ja nicht weißt, wie es wirklich ist, machst du deine eigene Geschichte, ne, so wie du es gerne haben möchtest. Ne?
Richtig.
Ja.
Ja. Ja, klar, es hat ja jeder in diesem Spiel, sage ich jetzt mal, seine eigenen Interessen. Der Makler will verkaufen, weil er braucht seine Courtage, davon muss er leben, das ist ja auch alles legitim. Der Käufer will ein möglichst tolles Haus zum passablen Preis, ja. Und das muss man natürlich irgendwo in der Mitte zusammenbringen, ja. Und du kommst
Genau.
dann als externer Dritter von außen drauf und sagst, okay, ich bin im Spielfeld des Käufers, ja, und berate den so, dass es für ihn am optimalsten ist, ja.
Genau, und das soll ja auch nicht heißen, dass ich möchte das ja auch den Leuten nicht schlecht machen,
Ja.
ne? Sondern ich möchte einfach nur, dass die, wenn sie, dass sie alle Daten ungefähr haben für das Haus. Dann kannst du ja erst richtig entscheiden. Ne? Wenn du wie beim Autokauf einmal drüber guckst und sagst, ja, das ist schön, ne? Ja, dann weißt du nicht, was du kaufst. Ne? Erst wenn du dich mal drunter gelegt hast und mal
Genau.
geguckt hast und siehst, aha, da unten ist Rost oder da unten ist kein Rost. Ne?
Ja.
Das sagt dir noch nichts über das Haus aus, ob du es kaufst oder kriegst oder wie auch immer, aber du hast eine ganz andere Verhandlungsbasis. Ne?
Du hast eine andere Verhandlungsbasis und du kannst ja auch letzten Endes sagen, okay, mit den Mängeln kann ich leben, ja. Das ist ja auch eine legitime Aussage. Und mit den Mängeln kann ich nicht leben. Oder beziehungsweise das hat die finanziellen Konsequenzen und das hat kaum finanzielle Konsequenzen, ja.
Richtig. Das ist ja wie mit der Fußbodenheizung, ne? Wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben.
Ja.
Ne? Das, klar, die Heizung war kaputt, aber der Rest des Hauses war ja noch in Ordnung. Ja?
Ja.
So, und wenn ich dann weiß, okay, da kommen noch 30.000 bis 50.000 Euro irgendwie auf mich zu. Ja, und der Verkäufer hätte gesagt, okay, übernimmt die Hälfte oder keine Ahnung, wie man sich da geeinigt hätte. Aber dann wüsste man ja ganz genau, auf was man sich einlässt. Ne? Man hat dann irgendwann eine neue Fußbodenheizung da drin, einen neuen Belag und hat natürlich erstmal eine Baustelle für noch eine gewisse Zeit, ne?
Ja.
Was man alles berücksichtigen kann. Hätte man das aber nicht gehabt, dann hättest du natürlich, wärst du eingezogen, hättest keine funktionierende Heizung gehabt und irgendwann auch eine Riesenbaustelle, wenn du in dem Haus drin bist und deine alte Wohnung schon gekündigt hast, ne?
Ja, das ist natürlich immer so das Problem, weil die Leute ziehen dann ein, dann ist eine Riesenbaustelle und dann würden sie am liebsten wieder ausziehen. Ja? Das geht
Ja.
natürlich nicht mehr, weil da wohnt schon jemand anders. Ja? Und ja, das sind alles so Sachen, also wir erleben das im Versicherungsbereich ja auch häufig, dass die Leute ziehen um und dann haben sie natürlich relativ schnell einen Wasserschaden. Ja? Und das sind genauso Sachen. Ja?
Genau.
Und natürlich ist es ein versicherter Schaden, aber wenn der Schaden natürlich schon vorher da war und verschwiegen wurde, dann krallt sich die Versicherung natürlich auch die Vorbesitzer oder den Makler. Ja? Was auch so wirklich so ein Highlight ist, ist zum Beispiel kaputte Kanäle, ja, also Abwasserleitungsrohre außerhalb des Grundstücks. Und es gibt ja wirklich, so wie mein Grundstück zum Beispiel, ich habe bis zum Kanal circa 80 Meter, ja. Ja, so 80 Meter Kanal zu sanieren, erstmal muss man alles aufbaggern. Das wäre jetzt bei mir kein Problem, das ist alles machbar. Aber da muss ich ja auch 80 Meter Kanalrohr verlegen, wenn das alles marode ist. Ja, jetzt haben wir ja moderne Kanalrohre, das ist ja Kunststoff.
Ja.
Die gehen ja nicht so schnell kaputt. Aber gerade jetzt, so wie du beschrieben hast, bei älteren Häusern ist das ja alles noch irgendwie diese Tonrohre. Ja?
Genau.
Und die sind alle kaputt. Ja? Also alles, was da an diesen Rohren da ist, ist kaputt. Und blöde wird's, wenn das ganze Ding noch einen Berg runter geht. Ja? Klar, fließt alles schön runter, den Berg runter, alles kein Problem. Nur wenn ich sowas sanieren muss, dann muss ich es ja komplett sanieren. Und dann bin ich locker mal bei 30.000, 40.000 Euro, weil da kann ich natürlich nicht mit einem Bagger hin, da muss ich schippen von Hand. Ja?
Ja.
Weil der Bagger würde einen Berg runterfallen. Also es ist wirklich, ich habe das mehrfach erlebt. Das ist wirklich ein heißes Thema, gerade in so Hanglagen. Ja.
Ja.
Ja. Also.
Ja, den Leuten ist dann irgendwie, ja, ich meine, wann kauft man schon mal ein Haus? Ne? In der Schule lernt man es nicht, wie man sich dazu verhalten hat. Ne? Und ja, wenn Vater und Mutter nicht ein Haus hatten, dann weiß man es auch nicht. Und dann ist es natürlich unheimlich schwierig. Den meisten ist halt nicht bewusst, dass sie irgendwie ab dem Kauf natürlich auch für die Kosten aufkommen, die da alle noch entstehen, ne?
Ja.
Und das ist dann halt, was ich ja nicht möchte, dass den Leuten dann irgendwie, dass das den Leuten das Genick bricht, weil sie dann nochmal 10.000 reinstecken müssen und nochmal 10, weil sie einfach am Anfang nicht richtig geschaut haben, ne?
Ja, das bricht vielen leider das Genick, weil ich kann, wenn ich eine Finanzierung habe, das wissen viele nicht, kann ich nicht einfach die Finanzierung aufstocken. Ich kann nicht sagen, hey Bank, ich will jetzt noch mal auf das Darlehen noch mal 50.000 drauf. Das geht nicht, weil das durchfinanziert ist über die Laufzeit. Ja, so, und dann muss das Ganze über entweder noch mal grundschuldbesichert eingetragen werden. Dann müsste die Bank, wenn es eine andere Bank ist, in den Nachrang gehen und so weiter. Das macht keiner. Also geht es halt nur über einen Verbraucherkredit, der halt nicht im Grundbuch eingetragen wird. Ja. Und die sind dann relativ teuer, derzeit zwischen 3 und 4%. Und dann macht das mal mit 20, 30.000 Euro und das kommt dann nochmal oben drauf auf den monatlichen Kapitaldienst. Und das bringt dann viele Leute wirklich an die Grenze der Privatinsolvenz. Ja.
Ja.
Also ich kann das nur wirklich jedem raten, vorher zu rechnen, vorher zu kalkulieren, vorher sich einen Fachmann wie den Thomas zu holen, die sich damit auskennen, die auch schon viele Häuser gebaut haben und die sich dann auch für die Kunden einsetzen. Ja.
Das ist, und es ist halt auch unheimlich wichtig, dass sich die Leute auch klar machen, wo sie dahin ziehen wollen. Ja, ich sage den Leuten immer, ihr müsst nicht einmal zu dem Haus fahren, auch nicht zweimal, sondern am besten fünf, sechs, sieben Mal zu dem
Ja.
Haus. Immer zu unterschiedlichen Zeiten. Mal am Wochenende, mal in der Woche, mal abends, mal nicht. Dass man einfach mal einen Eindruck davon bekommt, wie ist überhaupt die neue Atmosphäre, ne? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, da hat man nachher ein Haus gekauft und dann passt das auch alles nicht, was drumrum ist. Ne? Und deswegen sage ich immer, guckt es euch vorher an, das klärt dann auch schon vieles, weil dann hat man auch die Möglichkeit, mal mit dem Nachbarn zu sprechen. Oder auch einfach mal denjenigen zu fragen, der das Haus verkauft, warum wird es denn überhaupt verkauft?
Naja.
Ja, weil es geht letztendlich ja um das Geld, um dein Geld, ja. Was du da aufnehmen musst, weil wenn du es in der Portokasse hast, okay, dann schreckt dich vielleicht auch kein Schaden, aber wenn du es aufnehmen musst, musst du doch eigentlich so wachsam sein und die Sinne so geschärft haben, dass man nicht nur guckt, ah ja, das ist schön dekoriert, ja, weil das ist nachher sowieso nicht mehr da, wenn der ausgezogen ist, sondern sich die Substanz des Hauses einfach ja, anguckt, um zu entscheiden, ist es was für mich oder ist es nicht.
Ja, das ist natürlich auch Emotionen pur, so ein Haus. Ja, die Leute sehen sich dann mit ihren Kindern da drin und alles mit ihren Hunden und oder sonstigen Haustieren. Und ich habe mal für einen Kunden wirklich auch so eine kleine Checkliste gemacht, habe ich die Überschrift genommen. Hast du deine Wunschimmobilie wirklich gefunden? Ja. Oder hast du dein Traumhaus wirklich gefunden? Und da habe ich zum Beispiel auch was reingeschrieben, wie dem war zum Beispiel wichtig, eine große Terrasse, wo er drauf sitzen kann. Ja? Da habe ich gesagt, ja, wann besichtigst du die Terrasse morgens, wenn die Sonne scheint? Und wenn du da bist zu Hause, ist da aber keine Sonne mehr. Ja? Willst du dann auch noch Sonne nachmittags oder abends? Ja? Und guck dir doch mal an, wie die Bäume hier sind, ja, da hast du halt zu 80% Schatten, ja, oder wo ist das Schlafzimmer und so weiter. Und ich hatte mal eine Wohnung gemietet irgendwo im Ruhrgebiet und im Winter war relativ ruhig und entspannt. Im Sommer hat man dann gemerkt, ist nicht mehr entspannt, weil da war ein riesen Spielplatz nebendran und da war natürlich Geschrei von morgens bis abends, ja. Und das sind alles so Punkte, mal auch mal rumfahren, ums Haus rum, um den Block rum, vielleicht auch mal das Auto stehen lassen, einfach mal das zu Fuß erwandern, ja. Mit den Nachbarn reden, wie du gesagt hast. Das sind alles so Punkte. Die Leute blenden das aus und das ist irgendwo auch verständlich, weil man sieht sich emotional in diesem Objekt, ja.
Ja, auf alle Fälle, da gebe ich dir 100% recht und das ist die schwierigste Aufgabe für die Leute, ne? Sich im Prinzip, und dafür ist so eine Checkliste einfach gut, weil du gehst du von oben bis unten durch. Ja, dann kannst du eigentlich nichts vergessen, ne?
Genau, da kannst du nichts vergessen. Da weißt du ganz genau, auf was du achten musst. Ja, Und insofern ist es eine tolle Sache, die du da entwickelt hast. Hast du für unsere Zuschauer und Zuhörer noch einen ultimativen Tipp, außer denen, die dir eben schon zahlreich gegeben hast, was sie unbedingt beachten sollten?
Ja, was sollten Sie unbedingt beachten? Also wie ich eben schon sagte, Sie sollten sich wirklich schon mal den Einblick machen für die Umgebung. Wir haben einen Hund, der hilft halt auch, um mit den Nachbarn immer in Kontakt zu treten, weil die Nachbarn erzählen immer gerne und viel und da kann man sich schon mal einen ganz guten Eindruck machen von dem Haus. Und dann, wenn man die Hausbesichtigung hat, wirklich mit allen Sinnen da reingehen. Ja, also auch, dass man das Riechen nicht vergisst. Ja, weil wenn ich in so einen Keller runtergehe und es ist irgendwie, es fängt schon an zu müffeln, dann ist da ein Wasserproblem. Ja, dann brauche ich schon nicht mal die Taschenlampe, sondern das merkt man eigentlich direkt über über den das Riechen. Und dasselbe ist, also ich spüre Feuchtigkeit auch irgendwie an den Armen. Also das ist irgendwie komisch. Und das ist das, sich nicht davon blenden lassen, ob es schön ist oder nicht schön ist, sondern wirklich aufmerksam durchgehen, weil das entscheidet nachher darüber, ob man da glücklich drin leben kann oder halt nicht glücklich drin leben kann.
Ja, und jedes Haus riecht auch, hat einen eigenen Geruch. Und dann muss man sich auch mal überlegen, kann ich mit diesem Geruch leben? Oder geht er mir so auf die Nerven, dass ich am liebsten wieder ausziehen würde? Ja, das hat was mit der Farbe zu tun, wie es gestrichen ist. Das hat mit dem Mörtel zu tun, mit dem Mauerwerk und so weiter. Gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum ein Haus wie riecht. Ja, und das ist auch ein wichtiger Faktor. Und wenn es leer ist, riecht es nochmal anders, wie wenn es möbliert ist. Ne?
Genau, richtig.
Das waren super Tipps, Thomas. Ich danke dir für das Gespräch und hoffe, viele, viele tolle und positive Hausbesichtigungen für die Zukunft für dich. Ja?
Super, danke dir. Ja.
Alles klar, Dankeschön.
Mach's gut. Ja,
Mach's
ciao,
gut.
Markus. Tschüss.
Das war wieder eine Folge der Financial Radio Show mit Markus Lörch und Willi Kilian und unserem besonderen Gast. Hat euch das gefallen? Gebt uns gerne 5 Sterne bei iTunes oder dem Podcast-Hoster eure Wahl. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf YouTube und uns bewerten, uns Kommentare schicken in allen sozialen Medien. Bis demnächst und ciao!